Es sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Seit alter Zeit trägt der heutige Sonntag den Namen Weißer Sonntag. Aber weiß waren an diesem Tag nicht die Tischdecken oder die Paramente am Altar. Weiß waren auch nicht die Gewänder der Gottesdienstleitenden. Nein, weiß waren an diesem Sonntag die Kleider der Täuflinge, die am ersten Sonntag nach dem Osterfest getauft wurden. Katholische Christen nennen darum den heutigen Sonntag bis heute Weißer Sonntag. Und auch der Name, der in unserer Landeskirche für den ersten Sonntag nach dem Osterfest gebräuchlich ist, erinnert noch an die Taufe, quasi Motu Geniti, wie die neugeborenen Kindlein. Ostern und Taufe, Ostern und Glaube, das sind auch die entscheidenden Stichworte, um die es im Predigtext für den heutigen Sonntag geht. Ich lese uns aus Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Herr Jesus, das ist dein Wort für uns jetzt an diesem Morgen. Lass uns vor dir zur Ruhe zu kommen und begegne du uns selbst. Amen. Wie gehören Taufe und Glaube und Ostern zusammen? Ich möchte mit Ihnen heute Morgen diesem Zusammenhang nachgehen und dabei einmal gegen die Gewohnheit am Ende unseres Textes beginnen, unseren Text von seinem Schluss her lesen. Am Ende unseres Textes, da ist von einem Triumphzug die Rede. Weiß nicht, ob Sie jetzt geistliche Inhalte, christliche Sachverhalte in diesen Tagen an einem Triumphzug erläutern würden. Wir stecken mitten in einem Krieg in Europa. Doch Paulus verwendet dieses Bild. In den Menschen des ersten Jahrhunderts nach Christus war so ein Triumphzug bekannt. Und wer einen Triumphzug einmal miterlebt hat, dem blieb dieses Schauspiel in Erinnerung, dieses Spektakel, der vergaß es nicht mehr. Und auch wer es noch nicht selbst erlebt hatte damals, der kannte durch einen Triumphzug vom Hörensagen, den Triumphzug eines römischen Kaisers. Errang ein römischer Kaiser einen Sieg über seine Feinde, so stand ihm in Rom ein Triumphzug zu. Mit seinen siegreichen Legionen zog er durch die Straßen der Stadt, vorneweg die Senatoren und Würdenträger. Dann folgten die Beutestücke und Waffen der Besiegten, die Anführer der Feinde, die öffentlich vorgeführt wurden. Schließlich folgte der Kaiser auf seinem goldglänzenden Wagen, gekrönt mit dem Lorbeerkranz des Siegers, begleitet im purpurroten Mantel des siegreichen Feldherrn und dann zum Schluss seine Legionen. Und dieses gewaltige Spektakel diente mehreren Zwecken. Es sollte der Bevölkerung den Sieg anzeigen, den siegreichen Feldherrn öffentlich ehren und natürlich aller Welt seine Macht vorführen. Paulus greift jetzt dieses Spektakel auf, um der Gemeinde von Kolosse die Bedeutung von Ostern aufzuzeigen. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt und hat aus ihnen einen Triumph gemacht in Christus. Gott hat über die Mächte und Gewalten gesiegt. Und dieser Sieg ermündet in einem öffentlichen Triumph, in der Auferstehung. Hier ist von Mächten und Gewalten die Rede. Vielleicht denken Sie dabei an die Weltmächte, die die große und kleine Politik bestimmen. Vielleicht denken Sie an die Mächtigen in unserem Land, die Politiker und Manager der globalen Konzerne, die ihre Entscheidungen treffen, die sich auf unser Leben auswirken. Doch es gibt noch ganz andere Mächte in unserem Leben, ganz andere Gewalten. Sorgen und Ängste können Macht über uns gewinnen. Ungeklärte Fragen: Welche Konsequenzen wird der Krieg in der Ukraine noch auf mein Leben haben? Welche Diagnose stellt der Arzt? Was wird aus mir, wenn ich jetzt ganz alleine bin? Was kommt, wenn ich sterbe? Fragen über Fragen. Es gibt noch andere, ihre Fragen. Fragen, die Macht über uns ausüben können. Macht und Gewalt können Ereignisse über uns ausüben, die ich erlebt habe, Rituale und Übungen, auf die ich mich eingelassen habe. Religiöse Praktiken. Wer oder was Macht und Gewalt über mich hat, das ist zunächst eine ganz subjektive Frage. Da findet jeder von uns eine, seine ganz persönliche Antwort. Paulus nennt jetzt aber in unserem Text noch eine andere Sorte von Macht und Gewalten. Die Sünde. Die Sünde, die mich von Gott trennt, die mich von Gott weglockt, die mich dazu verführt, nur noch um mich selber zu kreisen. Auch in diesem Punkt gibt es so manches, das mich von Gott wegbringt, abbringt. Und auch das ist ganz individuell. Persönlich sind die Versuchungen und Kampfplätze. Doch wie immer sich die Sünde zeigt, sie hat Macht über mich, drückt mir ihren Stempel auf, sie trennt mich von Gott. Paulus erinnert uns jetzt aber daran, Jesus Christus hat diese Gewalten besiegt. Er brach die Macht der Mächte. Er triumphierte auch über die Sünde. Jesus Christus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Dahinter steckt wieder so ein Bild, das die Christen damals in Kolosse kannten. Immer wieder kam es damals vor, so wie das auch heute vorkommt, dass sich jemand Geld leihen musste. Und wer sich Geld lieh, der musste einen Schuldbrief ausstellen. Und auf diesem Schuldbrief wurde genau festgehalten, wie hoch der Betrag war. Und dann musste der Schuldner die Urkunde unterschreiben und sie dem überreichen, der ihm das Geld lieh. Und dieser Schuldbrief, der hing jetzt wie ein Damoklesschwert über dem Schuldner. Den konnte er den Kredit nicht zurückzahlen, blieb er die Tilgungsraten schuldig. Dann stand sein Leben und das seiner Familienangehörigen auf dem Spiel. Denn bei Zahlungsverzug hatte der Gläubiger das Recht, den Schuldner in die Schuldknechtschaft zu verkaufen oder ihn ins Gefängnis werfen zu lassen, so lange, bis er seine Schuld bezahlen konnte. Und dabei wurde der Schuldbrief an die Tür der Zelle genagelt. Doch wie sollte jemand, der im Gefängnis saß oder sich als Sklave verdienen musste, Geld aufbringen? Die einzige Hoffnung war, dass jemand ihn unterstützte und den Schuldbrief, die Schuld bezahlte. Das ist der Vergleichspunkt, auf den es Paulus ankommt. Jesus bezahlte die Schuld am Kreuz auf Golgatha. Karfreitag ist die große Schuldenrückzahlaktion Gottes. Jesus kauft schuldige und gefangene Menschen frei. Er bezahlt die Konsequenzen unserer Sünde mit seinem Leben. Seitdem sind die Forderungen beglichen, die Schuld ist getilgt. Die Sünde und Gewalten haben ihre Macht über uns verloren. Der Weg zu Gott ist frei. Wir machen den Weg frei. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Werbung, die eine Bank vor Jahrzehnten machte. Mit dramatischen 30-Sekunden-Spots wurde Unmögliches wahrgemacht. Berge tun sich auf. Ein Zug rast über zerstörte Brücken. Ich mache den Weg frei, sagt Jesus. Doch nicht, um uns als Kunden zu fangen, sondern um uns tatsächlich von dem tödlichen Absturz zu bewahren und uns den Weg in den Himmel zurück ins Vaterhaus zu führen. Aber vielleicht werfen Sie jetzt ein, stimmt das denn? Ist die Schuldfrage tatsächlich ein für alle Mal geklärt, erledigt? Erlebe ich nicht immer wieder das Gegenteil? Taucht nicht die Sünde, der alte Adam, immer wieder in meinem Leben auf? Wir kennen doch zu viel von dem Alten, das immer wieder nach oben drängt, von dem, was uns Wege führt, die wir eigentlich nicht gehen wollen. Die Sünde, die uns immer wieder neu zu schaffen macht. Der alte Adam kann schwimmen, sagt einmal jemand. Der alte Adam kann schwimmen und das macht uns zu schaffen. Das stellt unseren Glauben in Frage. Bin ich wirklich ein Christ, wenn in meinem Leben so manches beim Alten bleibt? Wenn ich gottlose Wege gehe? Wenn mein alter Jähzorn, meine alte Unwahrhaftigkeit, meine alte Leidenschaft immer wieder aufbrechen? Bin ich wirklich ein Christ, wenn ich auf die Sünde immer noch hereinfalle? Stehe ich da nicht doch noch unter ihrer Macht? Wie ist das mit dem Entkleiden der Mächte? Die Christen in Kolosse, sie kannten solche Erfahrungen. Und darum waren in ihrer Gemeinde Prediger populär, die sagten, ihr braucht nur die richtigen Helfer. Die Engel, dann werdet ihr nicht länger sündigen. Übt das heilige Leben ein. Wenn ihr euch nur abmüht, dann wird das schon gelingen. Man hat den Eindruck, wenn man den Kolosserbrief liest, dass den Christen in Kolosse fromme Zusatzversicherungen angeboten wurden. Und bei diesen Zusatzversicherungen, da war das Kleingedruckte zu beachten. Da genügte Jesus nicht. Da gab es Verpflichtungen, die auch noch getan werden sollten. Die Leistungen, die jeder Christ erbringen musste und nach Meinung der Irrlehrer auch erbringen konnte. Und die, und das war jetzt das Entscheidende, ihnen das Heil sicherten. Doch Paulus wischt das alles mit einem einzigen grandiosen Satz beiseite. Ihr seid mit Christus begraben worden durch die Taufe. Mit Christus seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Paulus erinnert die Christen noch einmal daran, die Schuldfrage ist seit Karfreitag geklärt. Die Machtfrage ist entschieden. Seit Karfreitag sind alle Ansprüche erledigt und aus der Welt geschafft. Und das gilt nicht nur allgemein. Nein, das gilt auch in deinem Leben. Und dann sagt Paulus, dafür steht deine Taufe. Ganz egal, ob als Kind oder als Erwachsener getauft, seit deiner Taufe, da hat die Sünde ihre Gewalt und ihre Macht über dich verloren. Denn in der Taufe, da bist du mit Christus gestorben und begraben. Früher bei den ersten Christen, da war das offensichtlich. Da wurde, wer getauft war, wer getauft wurde, tauchte dreimal mit seinem ganzen Körper unter. Dazu stieg der Täufling in ein Taufbecken und schließlich bedeckte das Wasser dreimal ihn ganz. Das Wasser begrub seinen Körper. Da war nichts mehr vom Täufling zu sehen. Begraben mit Christus, schreibt Paulus, und dieses Begraben wurde durch das Begraben mit dem Wasser sichtbar und erfahrbar. In der Taufe, da bin ich Sünder mit Christus gestorben und begraben. Ich Sünder bin der Sünde und ihrem Machtanspruch gestorben. Sie hat keine Ansprüche mehr an mich. Die Mächte und Gewalten können mich nicht mehr vor Gott verklagen. Darauf kann ich mich berufen. Das gilt so sicher, wie das Wasser meine Stirn berührt hat. Und wenn die Sünde jeden Tag wieder neu kommt und mir zeigt, wo ich an Gott schuldig geworden bin, wenn sie mein Gewissen plagt und mir sagt, schau, was schon wieder passiert ist, dann gilt, du bist der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Du stehst unter der Herrschaft Jesu. Darum kann die Sünde dich nicht länger von Gott trennen. Und wenn das Alte uns jeden Tag wieder neu plagt, dann habe ich das Recht, es jeden Tag wieder neu zu begraben. Denn ich bin mit Christus begraben. Jesus Christus nimmt uns mit in sein Grab, so befreit er uns. Davon zehren wir, wenn die Vergangenheit uns einholt. Darauf berufen wir uns, wenn die Mächte wieder ihren Anspruch auf uns erheben. Davon leben wir, wenn wir fallen. Das kann jetzt ganz konkret werden. Unter dem Kreuz ist die Macht der Sünde gebrochen bei Jesus. Da werde ich die Schuld los, er nimmt mir meine Last ab. Die Mächte müssen weichen. Sie verlieren ihren Einfluss. In der Taufe mit Christus begraben. Doch gefährlich ist das jetzt, wenn wir dabei stehen bleiben und denken, ich bin getauft, das reicht. Paulus tut das nicht. Er geht noch einen Schritt weiter. Wir sind nicht nur mit Christus in der Taufe begraben. Er schreibt, wir sind auch auferstanden durch den Glauben auf der Kraft Gottes. Die Taufe, das Begrabenwerden mit Christus ist das eine. Das Auferstehen mit ihm durch den Glauben, das andere. Auch das wurde früher bei Taufen zeichenhaft deutlich. Nach der Taufe stieg der Getaufte auf der anderen Seite des Taufbeckens wieder heraus, als neuer Mensch, als Mensch, der mit Jesus auferstanden ist. Und so merken wir, dass für Paulus Taufe und Glaube zusammengehören, untrennbar zusammengehören. Und darum scheitert jede Taufe, wenn sie nicht aus dem Glauben gelebt wird. Ich sie im Glauben nicht immer wieder neu dankbar bejahe. Meine Taufe bleibt nichts anderes als eine leere Handlung, wenn ich sie nicht als im Glauben als Sakrament und göttliches Wortzeichen annehme. Denn fehlt der Glaube, lebe ich nicht im Vertrauen auf Jesus Christus, dann gewinnt die Sünde wieder Gewalt über mich. Mächte und Gewalten kommen zurück. Wo der Glaube fehlt oder weicht, da breitet sich unwillkürlich der Aberglaube aus. Und interessant ist hier noch eines. Paulus sagt nicht, mit Christus werdet auch ihr auferstehen. Paulus schreibt den Christen in Kolosse, mit Christus seid ihr auferstanden durch den Glauben. Das ist Gegenwart, nicht nur Zukunftsmusik, das gilt bereits. Paulus redet hier nicht von der Auferstehung der Gestorbenen, er spricht von der Auferstehung der Lebenden, von etwas, das sich schon hier und heute ereignet, das sich schon jetzt auswirkt. Glaube an Jesus Christus ist darum auch Auferstehung mitten im Leben, ist Aufstehen aus allem, was niederdrückt und niederschlägt, ist Aufstehen aus der Sünde, die uns niederhalten will, ist Aufstehen inmitten der Mächte und Gewalten, die mein Leben bedrohen, ist Aufstehen zu verändertem Leben. Darum spricht Paulus wenige Abschnitte später in seinem Kolosserbrief auch von neuen Verhaltensformen, die wir einüben sollen. Wer glaubt und getauft ist, der macht nicht einfach so weiter wie bisher. Die neue Schöpfung, die am Ostermorgen angebrochen ist, wird in unserem Leben Wirklichkeit. Gott schafft und wirkt neues Leben durch seine Kraft. In unserem Leben, in ihrem Leben. Die Kraft, die Jesus auferweckte, ist dieselbe Kraft, die auch in unserem Leben als Christen durch den Glauben wirksam ist. Durch den Glauben an Jesus sind wir an diese Kraft angeschlossen. Eine Kraft, die bewegt und verändert, die neue Wege ermöglicht, die umdenken lässt. Unser Gottes Wort heute Morgen erinnert uns an die Basics unseres christlichen Glaubens. Keiner muss etwas zu seinem Heil beitragen. Keiner muss kämpfen, damit er Gott gefällt. Die Mächte, die gegen Gott sind, die uns von Gott trennen wollen, können uns nicht mehr von Gott verklagen und von Gott trennen. Jesus hat sie besiegt. Durch den Glauben und die Taufe sind wir mit Christus gestorben und mit ihm zum neuen Leben auferstanden. Gottes Auferstehungskraft, sie wirkt schon heute in uns. Sie eröffnet neue Möglichkeiten. Diese Wirklichkeit, sie steht seit Ostern über unserem Leben. Und aus dieser Wirklichkeit leben wir heute und morgen. Und jeden Tag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich sage ja